Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören.
So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Gadgetfunk. Wir haben jetzt immer noch Sommer, auch wenn der Sommer sich gerade dem Ende nähert und in München wird schon wieder die Wiesen oder das Oktoberfest aufgebaut und die Tage werden kürzer. Aber das Gute für uns und für euch da draußen ist, dass wir jetzt wieder zurück sind. Wir melden uns aus einer kleineren Sommerpause zurück und sind wieder im Netz ab sofort. Und zwar auf der einen Seite hier in München der Carsten.
Und hier aus dem Sauerland, der Bernd. Bei uns wird die Kirmes oder wurde die Kirmes gerade abgebaut, weil du, bei euch geht's jetzt dann richtig rund.
Ja, ja.
Und bei uns ging es rund. Also ich kann es immer noch nicht verstehen, wie die Leute hier nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern wirklich deutschlandweit auf diese Kirmes hier im Sauerland, warum die da hinwollen. Also es ist mir nicht verständlich, aber du schüttelst wahrscheinlich genauso den Kopf nach zig Jahren Wiesen, oder?
Na, dass die Leute hierher kommen, wundert mich grundsätzlich nicht. Nur ich als Eingeborener, ich merke halt schon eine wachsende Müdigkeit dem Thema gegenüber. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist oder ob es einfach daran liegt, dass man seit etlichen Jahrzehnten Jahr für Jahr da rauspilgert. Mich zieht's da immer weniger hin.
Ja, also mich hat's hier zu der, das heißt die Wendsche Kermetze, Wendener Kirmes, ja, so heißt dieses Teil. Und das darfst du ja nicht hier laut sagen, so mit, oh, ich habe keinen Bock auf die Kirmes oder so. Das ist hier Blasphemie. Also da kann es dir passieren, dass sie dich an eine Kuh festbinden und durchs Dorf treiben.
Ja, zurück ins Frankenland treiben, oder?
Ja, das ist echt so. Für mich nicht verständlich, aber wir
das
wollen
ist
ja jetzt.
Lokalpatriotismus, ich glaube, das gehört dazu. Aber bevor wir wieder in unser Tagesgeschäft einsteigen, erzähl die Wenzener Kirmes.
Wenzsche Kermetze. Also der Ort heißt Wenden. So wie umdrehen.
Okay.
Und versuch jetzt keinen vor? Witz, weil Wenden, wir haben schon alles gehört.
Ja, nein, nichts läge mir ferner. Ich frage mich bloß, ist das ein Oktoberfest in klein oder ist das ein Weinzelt oder und ein paar Schießstände drumherum oder wie
das geht richtig ab. Also praktisch der ganze Ort ist Oktoberfest. Wirklich mit Fahrgeschäften, Schießbuden, Fressbuden, Bierzelten, alles. Also gut, ich muss ja zugeben, eine Tradition habe ich auch als Franke dort für mich gefunden. Da gibt es nämlich einen fahrbaren Pizzawagen und der ist immer nur zur Kirmes da. Der kommt zwar hier aus der Umgebung, den kannst du auch buchen für, ich sag mal, 50, wenn du 50 wirst oder auch wenn du Lust hast, bezahlst du den, dann stellt er sich vor dein Haus mit seinem Pizzawagen und der macht eine göttliche, solche Mini-Pizzen. Und die kosten 3 Euro und die sind Pflicht. Also die sind einfach saulecker.
Ja, aber das ist ein genialer Laden, aber das hat ja jetzt mit dem Event ja nur am Rande zu tun.
Richtig, richtig. Ja, also für mich ist, das ist für mich halt Tradition. Der Rest geht mir am Popo vorbei.
Ja, kann ich verstehen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dieses Jahr auf die Wiesen, aufs Oktoberfest gehe. Aber das wird sich dann wahrscheinlich eher kurzfristig entscheiden.
Ja, aber es war ja noch was anderes, jetzt erst vor kurzem in Köln. Ich hatte zwar ein Ticket dafür, konnte dann aber aus privaten Gründen dann doch nicht hin. Und zwar die Gamescom.
Die Gamescom, wie schön.
Ja, also eigentlich ist das also die Gamescom zählt mit zu den größten Gaming-Messen überhaupt, wo es wirklich rund um das Thema Konsolen, PC, Spiele, Brettspiele und so weiter, Cosplay, Also es ist schon ein riesiges Event und es wird jedes Mal größer. Und wer die Gamescom mag, hat es sicherlich auch mitverfolgt, sprich, was es so an Neuheiten und so weiter geben wird. Darauf wollen wir aber gar nicht so groß eingehen. Das machen Gaming-Websites wesentlich besser. Ich möchte mal einen anderen Aspekt, weil mir heute wieder ein Artikel, ich glaube auf playnation.de war das Ganze, das Thema Sicherheit. Ich weiß nicht, du bist ja eher nicht der Spieler, richtig? Also so Konsolen und so weiter.
Richtig, ja.
Okay. Vorgestern war es, glaube ich, gab es mal wieder ein Mass-Shooting, also sprich ein Idiot, der meinte, mit einer Waffe in ein Gebäude gehen zu müssen und Leute umzubringen. Das Ganze ist in Amerika passiert, in Jacksonville, bei einem Event von EA. Und da ging es um Madden Football. Also Madden ist ja dieser Football-Trainer und Madden ist so eine Serie von EA.
Und das ist auch schon ewig lang, da erinnere ich mich an C64-Zeiten, dass wir da schon John Madden Football gespielt haben.
Ja, und ja, so eine in einer Gegend in Jacksonville war eben dann ein Wettkampf für Madden auf der Xbox. Und einer, und das ist das Schlimme, einer der Vorjahresgewinner kam da eben rein, während das Event live gestreamt wurde und hat angefangen rumzuballern. Zwei Leute sind tot, viele Verletzte und natürlich alle bestürzt und so weiter. Und man hört natürlich aus Amerika immer wieder, hey, Mass-Shooting hier, Mass-Shooting da und so weiter.
Man gewöhnt sich fast schon dran, ja, das ist das Schlimme.
Richtig, und das ist das Traurige daran, weil wir sagen immer, oh, ja, mein Gott, die doofen Amis, warum erlauben die jedem Waffen zu haben und so weiter. Aber ganz so einfach ist es halt nicht. Und warum komme ich jetzt auf die Gamescom? Nicht, weil dort was Ähnliches passiert ist, aber weil viele auf Twitter berichtet haben, die Gamescom hat ja nach solchen anderen Vorfällen angekündigt, höhere Sicherheitsstandards. Sprich Taschenkontrolle, Personenkontrolle und die Cosplayer, die also Waffen haben. Sprich, wenn du ein Cosplayer bist, hast du ein Schwert oder ein Maschinengewehr oder ein Laserschwert, irgendwas, was man natürlich auch als Waffe einsetzen könnte. Und die dürfen natürlich nicht mit reingenommen werden. So, und dann hieß es eben mehr Personenkontrolle, Rucksackkontrolle und so weiter. Und leider hat sich da wirklich fast gar nichts getan. Also die sogenannten Kontrollen, berichtet jeder, der eine solche hinter sich hat. Also du hast einen Rucksack mit 20 Taschen, ja. Wenn du schon mit dem geöffneten Rucksack, nur mit der Haupttasche mal kurz dahin gelaufen bist, dann haben die sich schon fast durchgewunken. Also und gleichzeitig, und da regen sich eben viele drüber auf, die Gamescom wird immer größer und der Veranstalter brüstet sich natürlich immer mit, yay, noch mehr Besucher, noch mehr Andrang und so weiter. Aber viele Besucher sind mittlerweile enttäuscht, dass du manchmal à la Disneyland hier eine Stunde, zwei Stunden anstehen darfst, um ein Spiel auszuprobieren. Die Messe ist zu groß für die Anzahl der Leute.
Und also das Köln-Messegelände ist jetzt nicht sonderlich groß. Also ich war da auch richtig. Ein, zweimal. Das ist, ja, wenn du da mit dem Cebit-Gelände in Hannover den Vergleich ziehst, das ist schon ein Unterschied.
Ja, und das haben eben auch viele bemängelt. Also es wurden teilweise die Menschen außen an der Messe entlang herumgeführt, um in die Hallen zu kommen. Sprich, wäre jetzt schlecht Wetter oder irgendwie eine Panik, dass, ne, irgendwie, was weiß ich, es beginnt ein Platzregen und viele wollen einfach auf einmal rein. Mhm. Es funktioniert nicht. Und auf der einen Seite gönne ich es natürlich, wenn dem Veranstalter, wenn die Messe ein Erfolg ist, sprich, viele Menschen dorthin wollen. Wenn aber die Sicherheit nicht gewährt wird, in dem Maße, wie sie mittlerweile, so traurig wie es ist, sein müsste, ne, bis was passiert und dann einfach mehr verkauft wird, als eigentlich gut ist. Also, dass der Besucher dann ein scheiß Erlebnis hat, ist dann irrelevant. Hauptsache, man kann dann schön PR machen und sagen, yo, wir haben den Besucherrekord wieder geknackt, 50.000, 100.000 mehr diesmal, finde ich nicht gut.
Ja, das, was auf Neudeutsch die Experience heißt, also die Erfahrung vor Ort, die leidet. Und ja, aber ja, was soll ich dazu sagen? Fällt in sich zusammen und trotzdem werden nach jedem Event neue super Wasserstandsmeldungen abgegeben und neue Rekorde verkündigt. Das gleiche in lila, blassblau. Und das macht natürlich total Sinn. Und wer schon mal in Köln auf der Messe war, ich war noch nicht auf der Gamescon, aber auf anderen, das ist schon kleinere Hallen und recht verwinkelt dort und auch auf mehreren Levels. Ja, wenn der Zuschauerstrom da einen gewissen Pegel erreicht, da wird es dann wirklich eng, klar.
Ja. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen was, wo ich noch ansprechen möchte. Eine Sache zum Beispiel, ich bin ja Xbox-Spieler, Xbox-Fan und es gibt etwas Neues, natürlich erstmal wieder nur in Amerika und das Ganze nennt sich Xbox All Access. Für dich als Nicht-Spieler, nicht mal schlucken.
Entschuldige.
Geht's wieder? Luft holen. Okay. Xbox All Access. Was ist das Ganze? Also normalerweise kauft man sich eine Spielekonsole, in dem Fall halt eine Xbox. Und wenn man Live-Services haben will, also sprich Multiplayer, kostenlose Spiele jeden Monat und so weiter, abonniert man Xbox Live Gold. Und wenn man 100 Spiele plus kostenlos haben will, dann abonniert man den Xbox Game Pass.
100 Spiele plus?
Ja, also das sind über 100 Spiele und
jetzt mal eine Sekunde, 100 unterschiedliche Spiele oder Spielsequenzen?
Nein, 100 unterschiedliche Spiele.
Also, weiß nicht, Doom, Mario und Fortnite. In dem Level.
Okay, also streichen wir mal Mario, das ist Nintendo, aber ja, so in der Art. Also, ne, vom Sportspiel zum Shooter, alles, Golf, was immer du willst. So.
Ja, hätte ja sein können, dass das auch so in-app-mäßig abläuft,
nein,
nicht?
Du hast
die Hauptinstanz und erweiterst die dann.
Und normalerweise ist Game Pass ein Abo-Dienst, der ein paar Euro im Monat kostet und auch Xbox Live Gold. So. Und Xbox All Access ist praktisch eine Finanzierung einer Xbox One X oder einer Xbox One S inklusive einem Game Pass und Xbox Live Gold. Alles in einem Preis. Der Dollarpreis ist momentan $34,99 pro Monat für das Paket Xbox One X oder ich glaube $21,99 mit einer Xbox One S. Das heißt, für Leute, die sich die Konsolen nicht auf einmal kaufen können, ist es zumindest in Amerika kein schlechter Deal. Obwohl du im Endeffekt wie bei den meisten Finanzierungen etwas mehr zahlst bei 2 Jahre Laufzeit, so ist das Ganze angelegt, als wenn du das Zeug alles jetzt kaufst, logischerweise.
Ja, klar.
Jetzt muss man aber verstehen, dass man, die Amis ticken ja immer etwas anders. Und zwar jetzt noch ein bisschen Sachkunde über Amerika. In Deutschland haben wir ja die Schufa. Ja. Und es ist ja eigentlich gut, wenn du keine Schulden hast. In Deutschland.
Mhm. Mittlerweile wieder.
Ja. In Amerika ist das Ganze richtig, richtig schlecht, wenn du keine Schulden hast. Du baust dir in Amerika nämlich eine Kreditwürdigkeit auf. Das heißt, du solltest möglichst viel auf Pump gekauft haben und es natürlich auch zurückgezahlt haben, um eine langjährige Geschichte von Kredit genommen, Kredit bezahlt, Kredit genommen, Kredit bezahlt.
Okay, du bist also zuverlässig. Das ist dann anscheinend der.
Du bist dann praktisch ein zuverlässiger Schuldner. Ja. Und jetzt haben natürlich auch viele gesagt, ey, das ist ja geil, da kann ich meine Kreditwürdigkeit mit einer Xbox aufbauen.
Okay.
Also, ja, andere Länder, andere Sitten. Ja. Mal schauen, ob das Ganze es nach Deutschland schafft. Wir werden sehen. Aber ich glaube,
mein Vorteil ist, ich kann mich zurücklehnen und es einfach abwarten. Ohne Zwang und ohne feuchte Hände.
Ja gut, ich habe meine Geräte schon und die nächste Generation, das dauert noch ein paar Jährchen. Also von daher bin ich auch relaxed.
Hast du deine Schäfchen im Trocknen fürs Erste?
Richtig, richtig. Du hattest in die Shownotes ein Gadget reingeschrieben, wo du mir gesagt hast, ich darf nicht googeln und du hast auch nichts weiter dazu geschrieben, außer dem Namen. Und ja. Jetzt sind wir ja in der Aufnahme, dann würde ich jetzt gern endlich wissen, was das ist, wenn du nichts dagegen hast.
Nein, Bernd, ich danke dir, ich habe überhaupt nichts dagegen, darum habe ich es nämlich in die Shownotes geschrieben. Und das Google-Verbot kommt daher, weil es ein Gadget ist, was einen gewissen Erklärungsbedarf mit sich bringt. Auf der anderen Seite aber einfach total genial und auch einfach ist. Und ich dachte mir einfach, je mehr unwissende Fragen du stellst und meine fehlerhafte, lückenhafte Vorstellung unterbauen kannst, desto höher ist der Mehrwert für unsere Hörer und Hörerinnen. Worum geht's? Wir haben eben das Thema Security schon angesprochen und das ist ein Gerät, was wie die Faust aufs Auge auch auf genau diesen Themenkomplex passt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich es nennen soll, aber das werden wir jetzt gemeinsam entwickeln. Der Hersteller spricht davon, dass es ein Router sei. Auf der anderen Seite ist es in meinen Augen ein Security-Ding. Und ich habe das gerade vom Hersteller zum Testen und zum Mal anschauen da. Und ich bin eigentlich hellauf begeistert und frag mich die ganze Zeit, warum ist das ganze Konzept und System nicht viel, viel bekannter. Mein Verdacht liegt unter anderem darin begründet, dass es wahrscheinlich herstellerseitig vom Produktmarketing einfach zu hoch aufgehängt worden ist. Jetzt rede ich die ganze Zeit
um den Brei herum. Was ist es denn? Wie heißt's?
Es ist von der Firma F-Secure. Kennen die meisten von uns wahrscheinlich. Das ist ein Anbieter von in erster Linie mal Sicherheitssoftware, aber auch VPN-Tunneln. Und das ist jetzt ein Stück Hardware. Das Ganze nennt sich Sense, F-Secure Sense. Und F-Secure selber nennt das Gerät einen Router. Das hat mich im ersten Moment ein bisschen abgeschreckt, weil Router ja dann doch irgendwo impliziert, dass man an seine Netzwerkeinstellungen hart ran müsste oder dass man in irgendeiner Art und Weise seine, sagen wir mal, Fritzbox, weil am weitesten verbreitet, ersetzen würde.
Richtig.
Dem ist also aber das, überhaupt nicht so.
Ah, okay. Weil ja. das würde mir praktisch nicht in die Tüte kommen. Das, ja.
Ja, aber F-Secure hat natürlich insofern recht, als dieses Sense ein eigenes Subnetzwerk im Netzwerk aufbaut und den ganzen Traffic scannt. Aber jetzt da bin ich schon wieder im Detail. Okay. Lass uns mal anfangen. Was ist es? Wir haben vor kurzem mal über die Linksys Velop Mesh WLAN-Einheiten geredet. So ähnlich stellt sich das vor. Es ist also ein quadratisches Stück Hardware. Super klassisch, super schön, haptisch, wertvoll. Nicht hart quadratisch, sondern eher leicht längs gezogen. Hat an der Vorderseite ein Display, auf dem bei mir zum Beispiel die Uhrzeit läuft. Also ich habe dann noch eine Uhr fürs Wohnzimmer. Und rückseitig haben wir, ja, wie ein Router halt normalerweise gerne hat, dreimal Ethernet-Ports, einen WAN-Port fürs Internet und einen USB-Port für Storage etc. So, soweit dazu. Was macht das ganze Ding? Es scannt deinen kompletten Traffic zu Hause für dich und für alle Geräte, die, und jetzt kommt der Clou, eben in diesem F-Secure Sense Netzwerk erkannt werden.
Okay.
Dazu kommt WLAN.
Mhm.
Es ist also nicht nur das verkabelte Heimnetzwerk, sondern auch das WLAN dahinter. Und sämtlicher Traffic läuft über F-Secure Server und wird auf maliziösen Code, auf Viren, auf Tracking- oder Phishing-Versuche gescannt. Und du hast also für jedes Device, was in diesem neu aufgebauten Netzwerk hängt, den einen kompletten Rundumschutz, so als ob du dir einen eigenen Virenscanner installieren würdest.
Moment. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mein sämtlicher Traffic läuft über die F-Secure Server.
Yep.
Das heißt, jegliche Anfragen bei banking.postbank.de, banking.commerzbank läuft über deren Server.
Er wird zumindest mit deren Servern abgeglichen auf Vertrauenswürdigkeit. Also in meinem Fall ist es die Comdirect Bank. Und als ich mich da kürzlich eingeloggt habe, kam dann ein kleines Pop-up-Fenster und sagt, hier vertrauenswürdiger Datentransfer erkannt. Also es wurde überprüft und das gleiche gilt für sämtliche Geräte, die dahinter hängen. Der Gedanke ist natürlich einfach ein Security-Modell. Wir haben immer mehr Gadgets, IoT-Devices etc. Zu Hause. Und jedes ist ein potenzielles Tor für unlautere Gestalten. Und der Gedanke ist dabei, einfach mit diesem einen Gerät sämtlichen Traffic im Netzwerk abzusichern. Also wenn dann, egal Google was schickt, oder wenn jemand versucht, über Google in dein Netzwerk einzudringen, dann würde das erkannt werden. Also jedes Gerät benimmt sich danach so, als ob es einen eigenen Viren- und Security-Client installiert hätte. Und das ist tatsächlich so. Es gibt dann eine Software dazu. Die habe ich mir jetzt in meinem Fall auf meine Rechner und meine Handys runtergeladen. Und da kannst du dann auch den Fortlauf überprüfen. Also das sagt mir dann zum Beispiel, momentan sind so und so viele Geräte geschützt, so und so viele Threads habe ich gefunden und alles gut. Oder eben hier Obacht, da solltest du mal genauer hinschauen und eingreifen.
Okay, also die Idee finde ich ja nicht schlecht. Was mir allerdings wirklich etwas Unbehagen bereitet, ist, dass praktisch alles, was ich in meinem Netzwerk tue, beziehungsweise was die Geräte im Internet machen, über die Server von F-Secure läuft. Also ich dachte jetzt so von der ersten Beschreibung, dieses F-Secure Sense ist so eine Art Hardware Firewall / Antiviren / Malware / also anstelle einer Software auf jedem einzelnen Gerät zu haben, ist es praktisch in diesem Gerät, und dadurch, dass ich das als Gateway nutze, wird auf diesem Gerät alles gefiltert und gemacht und getan und überprüft. Aber dass das alles zu F-Secure gefunkt wird, das heißt ja, du musst der Firma F-Secure 150% vertrauen, weil sie könnten ja rein technisch alles von
dir. Ich find deine Frage super spannend. Ich versuche jetzt auch gerade hier parallel nachzulesen, wie das mit der Überwachung genau funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine Sicherheitsroutine, die da läuft, dass sämtlicher Traffic erstmal auf deren Server geroutet und wieder zurückgeschickt werden wird. Davon kann ich nicht ausgehen, weil das wäre ein Datenaufkommen vom anderen Stern. Aber es funktioniert eben genauso, wie du es beschrieben hast. Das ist eine Firewall in deinem Netzwerk, die den Datenfluss überprüft, so wie es wahrscheinlich auch jede NAT-Firewall tut oder jedes andere Security Gateway.
Okay.
Und es ist spielend einfach zu installieren. Schaut extrem schick aus. EVK liegt bei nicht ganz 200 Euro, 199. Und das ist halt wirklich so, wenn du das direkt hinter deine Fritzbox klemmst und dann danach dein Netzwerk aufbaust dahinter über WLAN oder eben über Verkabelung, wird jedes Gerät, die meisten sogar automatisch schon erkannt und genießen den Schutz. Für die Enddevices bietet sich an, den entsprechenden Client oder die App zu installieren. Mhm. Dann hast du eben die Rundum-Absicherung. Und für Geräte ohne eigene Intelligenz oder ohne Display, wie IoT-Geräte, Alexas etc., die werden nativ unterstützt.
Okay. Bedeutet aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt hier mit AVM ein relativ großes Mesh aufgebaut, Netzwerk. Mhm. Das könnte ich ja dann logischerweise nicht mehr nutzen, weil ich müsste an die Fritzbox den Sense von F-Secure anschließen und mich dann mit dem Sense auch verbinden und nicht mit einem der Repeater der Fritzbox logischerweise, weil die würden ja dann wieder das Gerät umgehen.
Super, super guter Einwand. Mesh-Geräte, okay, so weit hatte ich noch nicht gedacht, aber das ist natürlich wahr. Du bräuchtest dann halt im Idealfall drei Repeater. Ich denke mal, in dem Fall würde der Router als Teil des Mesh-Netzwerks wegfallen, weil der ja in seinem eigenen Netzwerk ist, mit seiner eigenen IP-Adresse und seinem eigenen IP-Kreis. Und der Sense baut dahinter halt nochmal ein Subnetzwerk auf, und alles, was dahinter kommt, wird eben über F-Secure Sense administriert oder abgesichert.
Okay.
Das heißt also, ein Mesh-Netzwerk, das am Router beginnt, ist ein valider Punkt, würde wahrscheinlich rausfallen.
Okay. Ich meine nur, weil wahnsinnig viele Leute natürlich jetzt durch AVM, durch die ganzen anderen Hersteller das Thema Mesh immer in die Ohren gepustet bekommt.
Ja, es ist ja auch nicht tot deswegen. Das ist halt ein Spezialfall bei AVM, dass die einen Knotenpunkt im Mesh-Netzwerk eben schon in der Fritzbox selber haben. Wenn du jetzt auf so, wir nehmen immer Linksys Velop oder Netgear Orbi, ist ja auch ein Mesh-Netzwerk, was du dir installierst. Wenn das hinter dem Sense im Netzwerk auftauchen würde, dann hast du ja wieder dein Mesh-Netzwerk.
Ah, okay, ja, stimmt. Ja. Stimmt.
Das Einzige, was rausfiele, wäre eben der Router als Knotenpunkt innerhalb des Netzwerkes. Und ich finde die Idee einfach sagenhaft gut. Jetzt gehen wir mal kurz weg vom Mesh-Netzwerk, weil das ist dann schon mal wieder ein sehr ambitionierter Fall, aber einfach an ganz viele Haushalte, die ihr Netzwerk absichern wollen, da klemmst du dir theoretisch einfach dieses Ding hinter die Fritzbox, stellst es verkabelt irgendwo auf und nimmst einen der drei Ethernet-Ports, um dein Netzwerk weiter aufzubauen und hast im Rundumschutz hinten dran. Und nochmal, du kannst, fand ich auch super spannend, du kannst, glaube ich, 25 oder 30 aktive Geräte davon supporten lassen, was echt eine Menge Holz ist. Also aktiv im Sinne von Geräte, die auf denen du eine App installieren kannst, in dem Fall eben die F-Secure Sense App. Und alles ist gesichert und du musst dich um nichts groß kümmern, kannst im Zweifel über die App dann eben nachgucken, ob was passiert ist, dir Nachrichten schicken lassen und musst dich aber um nichts weiter groß kümmern. Ich finde das Ding nach wie vor Bombe. Also ich habe nicht festgestellt, dass die Netzwerkgeschwindigkeit drunter leiden würde.
Die Idee finde ich natürlich super. Vor allem, ich sag mal jetzt, wenn du in einem unbedarften Haushalt unterwegs bist, sprich meine Eltern, die ja mittlerweile auch einiges an Geräten haben. Also selbst als Senioren ist da ein Tablet, sind da Smartphones, ist da ein Mac-Rechner, ist da der Internetfernseher und so weiter. Und die alle sind per WLAN mit der Fritzbox verbunden. So. Mhm. Und manchmal fände ich es nicht schlecht, wenn das Ganze etwas abgesicherter wäre. Also da wäre jetzt der Idealfall, weil die haben wirklich nur die eine Fritzbox und alles verbindet sich mit dieser. Da wäre es überhaupt keine Frage mit Mesh, ja, nein, vielleicht. Da könnte man so einen Teil dann anbringen. Und das Netzwerk ist und die Geräte sind geschützt. Also ich würde mich da auch das sicherer fühlen. Mhm. Weil ich krieg halt ab und zu auch von meinem Vater Anrufe, du, ich habe da geklickt und da erscheint die folgende Meldung. Darf ich da jetzt draufklicken, ja oder nein, sollte ich? Und da wäre dann natürlich so eine Unterstützung seitens F-Secure nicht verkehrt. Jetzt habe ich aber, du hast gesagt, bis zu 30 Geräte gleichzeitig dürfen dann praktisch diese Software im Einsatz haben, wenn du dir dieses Teil da installierst. Das heißt ja, wie soll ich sagen, normalerweise, ich sag mal, kauft man sich als Windows-Anwender irgendeine Art von Antiviren, Scanner oder irgendeine zusätzliche Sicherheitssoftware. Meistens. Genau. Es gibt zwar viele kostenlose, aber es gibt auch Bezahl. Und verstehe ich das dann richtig? Du kaufst dir diese Hardware und dann war's das? Oder muss dann noch irgendwie eine monatliche Gebühr abgedrückt werden? Oder weil Software verändert sich ja stetig. Sprich, gibt es ein, ist da, hängt da irgendwo ein Abo dran?
Also wie ich das verstanden habe, wird das Abo im zweiten Jahr fällig. Also du bist ein Jahr mit der Hardware-Anschaffung safe und im zweiten Jahr musst du dann deine Lizenz erneuern. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, reden wir da, glaube ich, von einem Zehner im Monat.
Okay. Ja gut, ich meine, wenn es tut, was es soll, dann ist es sicherlich auch 10 Euro wert. Also wenn ich jetzt sehe.
Ganz sicher. Also und um das nochmal klarzustellen, wir haben jetzt einmal gesagt 25 bis 30 Geräte. Das bezieht sich aber wirklich bloß auf smarte Geräte. Also nochmal Geräte, auf die man potenziell diese App installieren kann. Diese ganzen ich will immer unintelligent sagen, stimmt ja nicht, weil die sind ja, das ist ja IoT und super smart, aber sämtliche IoT-Hardware, nennen wir es mal so, die dahinter steckt, ist unlimitiert auch davon geschützt.
Also meine Kaffeemaschine kostet
deine nichts. Kaffeemaschine, deine Smart Plugs, deine Alexa etc. etc. Die sind alle dabei und kommen nicht in diese Zählung mit rein.
Okay.
Also wir reden wirklich bloß von, ja, bleiben wir mal bei der kleinen Zahl, 25 PCs, Tablets, Smartphones.
Okay.
Ja. Und das macht natürlich auch Sinn, weil eine F-Secure dann in dem Moment eben auch ihre Zielgruppe definieren muss und denen auch nicht sagen kann, hier also jedes Unternehmen mit 50 Arbeitsplätzen holt sich dann für einen Zehner im Monat einen Rundumschutz für sämtliche Geräte.
Das wäre dann so mit, ey, was kostet uns der IT-Admin?
Ja, genau. Und aus die Maus und vorbei. Und also ich nochmal, ich hab das anfangs auch nicht sofort durchblickt, auch weil F-Secure in erster Linie von einem Router spricht und ich dachte mir so, oh, schau dir mal an, ne? Also aber da groß an meinen Netzwerkeinstellungen rumfrickeln, mag ich jetzt auch nicht. Nee, ist es gar nicht, sondern du hängst das Ding einfach ins Netzwerk, die Installation geht über App, vergleichbar wie mit Linksys Velop, war auch in no time geschehen und der Rest geht automatisch. Deine WLAN-Devices verbindest du drahtlos und alles, was verkabelt hinten dran hängt, wird automatisch mit gescannt. Also das war ganz witzig, weil ich hatte es zuerst einfach mal separat installiert, in Betrieb genommen und war dann bloß mit meinem Handy drauf, hab ein bisschen rumgespielt.
Okay.
Und dann habe ich im zweiten Schritt einfach mal zwei Stecker ausgetauscht und zwar den Netzwerk-Traffic abgeklemmt, mein Netzwerk Switch rangeklemmt und den Traffic eben auf den Warnport gelegt und auf einen Schlag war die Zahl der angeschlossenen Geräte von 1 auf 30 hochgeschnellt. Weil er wirklich dann fast in Echtzeit alle Geräte, die im Netzwerk eben verkabelt dahinter hängen, erkannt hat. Also das war wirklich eindrucksvoll.
Ja, also hört sich auf alle Fälle noch einem spannenden Produkt an. Wir packen alle notwendigen Links mit in die Shownotes, wo man das sich näher anschauen kann, wo man es kaufen kann und so weiter und so fort. Oder? Also ja, ne?
Ja, und auch an der Stelle, wir sind ja jetzt wieder da, ne? Gerne Kommentare oder falls ihr noch weitere Fragen habt zu der Thematik, Dinge, an die wir beide jetzt nicht gedacht haben, schreibt sie einfach bei uns auf der Webseite in die Kommentare und wir machen dann gerne Kontakt oder fragen auch gerne beim Hersteller nach, weil letztlich ist gerade bei solchen Themen die Interaktivität extrem wichtig und ich habe es ja jetzt schon gemerkt oder wir haben es jetzt gemerkt, allein in unserem kleinen Diskurs sind Fragen aufgekommen, die mir eben nicht eingefallen sind, Beispiel Mesh-Netzwerk. Schreibt rein, seid interaktiv, nutzt uns als Plattform für solche Fragen und ansonsten nochmal wirklich Pro-Tipp. Dieses F-Secure Sense ist in meinen Augen definitiv einen zweiten und einen dritten Blick wert.
Jawohl, ja. Einen Blick wert. Stichwort Social Media. es tut sich ja was im Twitter-Versum. Und nicht nur Positives. Sprich, Twitter hat ja jetzt am 16. August seine Regeln geändert. Und das bedeutet,
ein paar APIs,
genau, also das ist, war ein richtiges FU an die ganzen Drittanbieter, die Twitter eigentlich groß gemacht haben und schon lange dabei sind und geholfen haben, dass Twitter groß wird, sei es Twitterific, Tweetbot und so weiter. Sprich, was wurde geändert? Keine Push-Nachrichten mehr über Drittanbieter-App und keine Livestream-Updates. Also sprich, man darf nur alle x Minuten oder man darf also nur manuell seine Timeline aktualisieren. Und jetzt diese Woche diese Ende letzter Woche kam noch zusätzlich heraus, ein weiteres FU ist jetzt auf dem Weg von Twitter, wieder an Drittanbieter, selbstverständlich. Und das heißt, dass die Interaktionen, die eine App mit Twitter machen darf, limitiert wird. Und jetzt könnte man meinen, hey, ich schreibe doch keine drei, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber das sind sehr kleine Zahlen. Beziehungsweise erst denkt man, ich schreibe doch eh keine 300 Tweets am Tag oder 2000 Tweets, was auch immer das Limit ist. Das Problem ist nicht, das ist nicht pro Benutzer, sondern pro Firma. Das heißt, eine Firma wie Tweetbot dürfte nicht mehr insgesamt mit ihren Clients als x-tausend Tweets pro Tag absetzen, was natürlich völliger Schwachsinn ist.
Totaler Wahnsinn, ja.
Und der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit, wie man das umgehen könnte, ist, wenn man Twitter den Rachen nur so vollstopft mit Tausenden von Dollar. Es gibt so eine ganz einfache Rechnung irgendwo. Ich habe die, glaube ich, sogar bei mir irgendwo in einem Artikel geschrieben, der Tag, an dem Twitter starb. Man müsste als Twitter-User so um die 16 bis 18 Euro im Monat an seinen App-Hersteller geben, damit der praktisch 1:1 rauskommt. Und das ist einfach, sorry, aber das 18 Euro für Twitter im Monat oder lass es 25 sein oder was auch immer. Never, sorry. So viel Mehrwert ist es dann doch nicht für mich. Und Twitter macht es aus einem einzigen Grund. Es will mehr Werbung platzieren. Es will nur noch seine Regeln durchdrücken. Und das kann es nur, wenn es keine Drittanbieter-Apps mehr gibt. Ganz einfach. Es geht nur um die Kohle, nichts anderes. Und die ganzen Entwickler sind natürlich sauer und die Benutzer ebenfalls. Und es war ein sehr langes Intro, um einfach zu sagen, hey, da gibt's was seit 2016 und viele Leute hüpfen da gerade rüber. Ich bin jetzt auch schon mal drüben und es macht richtig Spaß. Die Rede ist von Mastodon. Und wer nicht weiß, was... Mastodon. Und was ein Mastodon...
Damit meinst du nicht die amerikanische Metal-Band?
Nein, damit meine ich das Elefantenviech, mit Rüssel und so.
Was schon lange tot ist, aber
richtig.
Doch nicht so.
Und das Schöne an Mastodon, es ist ein Product made in Germany, das aber weltweit mittlerweile im Einsatz ist seit 2016. Und Mastodon unterscheidet sich von Twitter, indem es ist auch ein Social Media Netzwerk. Also alles, was man an Twitter eigentlich mag, Nachrichten, bis zu 500 Zeichen dürfen die lang sein. Und natürlich kann man Videos, Links, Hashtags und so weiter. Das funktioniert alles. Die Begrifflichkeiten sind ein wenig anders. Es ist aber entgegen Twitter nicht in einer Hand. Sprich, es gibt keinen einen Besitzer. Es ist sozusagen ein dezentralisiertes Social Media Netzwerk. Somit rein theoretisch und technisch kann man es auch nicht schließen. Nicht töten, nicht platt machen. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Dezentral heißt in dem Fall, es gibt sogenannte Mastodon-Instanzen. Ja? Und Mastodon selber ist Teil des sogenannten Fediversum. So liest man dann öfters. Ich weiß, das ist die Föderation. Es denkt man an Star Trek, Starfleet und so weiter. Also dann weiß man schon ein bisschen. Ich erkläre es mal ganz einfach. Man sieht, wenn man Mastodon als E-Mail sieht, dann ist eine Instanz ein E-Mail-Anbieter, also zum Beispiel Gmail, Hotmail, Outlook, wie sie alle heißen. Mhm. So, das sind alles unterschiedliche Server und werden von unterschiedlichen Firmen und Leuten betrieben. Aber jeder, der bei Gmail, Hotmail, Outlook und so weiter ist, kann sich gegenseitig E-Mails schicken. Und bei Mastodon ist es genauso. Die Instanz, ich bin jetzt zum Beispiel auf chaos.social, wird von einigen Leuten betrieben. Aber trotzdem kann ich natürlich mit den tausenden anderen Instanzen weltweit schreiben, lesen, interagieren, @Menschen machen und so weiter. Aber anstelle, dass ich halt nur @Rosenkrieger heiße, ist mein voller Name @Rosenkrieger@chaos.social.
Mhm, genau, das ist der verwirrende Teil, wenn du mich fragst.
Wenn du aber mal mir einmal geschrieben hast, ein einziges Mal, dann merkt sich das deine App, die du benutzt, gibt's für jedes Betriebssystem. Und dann kannst du zukünftig einfach nur noch @Rosenkrieger schreiben.
Ich probiere das gerade mal. Ich bin natürlich auch bei Mastodon, allerdings ganz woanders. Und ich sehe das, das schaut hier aus wie Twitter mehr oder weniger. Hier kann ich einen neuen Tweet oder wie heißen also, die Mastodon-Nachrichten? Sind das Mastis?
Nein, es ist ganz einfach ein Tröd.
Ja, also ich kann dir jetzt
du kannst mir
indem ich einfach
@chaos.social.
Also genau. 2 Ads. @chaos.social. Da ist er. Der Burnt. Und hier steht's auch wieder.
Genau. Tröd. Also der Tut oder der Tröd, das ist praktisch der Tweet.
Ach,
die Antwort ist genauso ein Reply. Ein Retweet heißt auf Mastodon Boost, also ne, zum Boosten eines Tuts oder Tröts. Ja, Entschuldigung. Dann gibt es natürlich die Favoriten. Ja, und was ich besonders cool finde, es gibt eingebaute Inhaltswarnungen. Also wenn du im Webinterface gerade bist, dann siehst du ein CW, das ist einfach ein Content Warning. Das heißt, wenn du das anklickst, dann kannst du eine Headline eingeben, die sichtbar ist und dann im unteren Bereich etwas, was nicht sichtbar ist, sofort, sondern man muss dann auf mehr Anzeigen klicken, um das zu lesen. Könnte man zum Beispiel für Not Safe for Work Content nehmen oder was auch immer. Genau. Und also Mastodon hat einige Features, die wirklich, wirklich nicht schlecht sind. Vor allem, und jetzt kommt natürlich ein Teil, der hochinteressant ist. Wir haben ja öfters mal ein Problem auf Twitter mit Hatern und Nazis und allem Möglichen. Ist grundsätzlich auf Mastodon natürlich möglich, aber die Art und Weise, wie die Instanzen geführt werden, schiebt dem Ganzen relativ schnell den Riegel vor. Also wenn da sich zum Beispiel jetzt auf chaos.social jemand herumtreiben würde, der Parolen schreit und was weiß ich, was eben gegen die Regeln dieser Instanz dagegen ist, also verstößt gegen die Regeln. Anders als Twitter gibt es bei Mastodon dann Moderatoren, die sich tatsächlich darum kümmern, nachdem man das meldet. Und man kann natürlich viel mehr Optionen zum Blocken nutzen. Also ich kann einen einzelnen User blocken. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Instanz, weil was hält denn davon ab, ein paar Rechte ihre eigene Mastodon-Instanz aufzusetzen? Erstmal gar nichts. Aber diese Instanzen werden relativ schnell geblockt von den anderen Instanzen. sodass sie abgekoppelt werden und dass sie nicht mehr mit mir jetzt kommunizieren könnten, zum Beispiel. Also das heißt...
Okay, das sind dann ganze... Ich muss immer noch ein bisschen umdenken, weil die grundsätzliche Struktur... Vom Prinzip ist das das Gleiche wie bei Twitter. Da kann ich Schwachköpfe auch muten und wegmachen, aber auf die Weise kann ich einen ganzen Stall
richtig,
Schwachköpfe
korrekt.
Für und mich muten.
Wie gesagt, jede Instanz hat zig Moderatoren, die sich wirklich um ihre Instanz kümmern. Ja. Die wollen ein sauberes Haus nach ihren Regeln.
Okay.
Und jede Instanz hat eben andere Regeln.
Und das ist der Hauptunterschied im Vergleich zu so einem Riesenmoloch wie Twitter. Da muss ich darauf hoffen, dass ein Admin oder ein entsprechend Zuständiger sich meiner Bedürfnisse annimmt, überhaupt mal durchliest und dann entsprechend handelt oder auch nicht. Und das tun die natürlich nur auf Basis von Rechte, Komplexen, die für Nichtjuristen nicht immer nachvollziehbar sind, ne? Richtig? Und hier habe ich tatsächlich Menschen, die ihre eigene Plattform haben und persönlich interessiert dran sind, dass das eine gute Instanz ist und wahrscheinlich auch viel, viel schneller und zielgerichteter in Aktion
korrekt.
Treten werden.
Also es geht...
Sympathisch.
Ja. Und der Grund, weil ich eingangs sagte, es kann ja nicht sterben, ist ganz einfach, wenn... Also das Ganze ist natürlich auch auf freier Software aufgebaut, die speziell für diesen Zweck gebaut und weiterentwickelt wird und sich stetig weiterentwickelt, auch durch Benutzer, die eben auf GitHub mitarbeiten können. So wächst das Ganze immer weiter. Mhm. Und du kannst auch ganz einfach, wenn du jetzt auf einer Instanz bist, hast dich dort registriert und du hast verschiedene Timelines. Du hast einmal die Timeline dieser Instanz, das ist die sogenannte ja. Local Timeline.
Startseite bei mir hier, ja.
Nee, die Startseite ist deine persönliche Timeline.
Okay.
Es gibt dann noch die Local Timeline. Das ist praktisch alles, was auf dieser Instanz geschrieben wird. Und dann gibt es die föderierte. Das ist die Timeline von allen Mastodon-Instanzen weltweit.
Föderiert. Das hört sich wirklich wie Star Wars an.
Ja, ne? Ja. Und das ist halt, also die föderierte Timeline ist ziemlich cool, wenn man neue Leute entdecken will. Man kann natürlich auch gleich in den Einstellungen sagen, hey, gib mir bitte nur Deutsche und Englische in der föderierten. Dann siehst du auch nur Deutsche und Dinge. Und wenn du nur Chinesische haben willst, dann eben, jo, nur Chinesische. Also Mastodon kann sehr viele Sachen, die Twitter auch kann, plus
man
mehr.
Muss sich ein bisschen reindenken. Die Grunddenkweise
natürlich,
ist definitiv
natürlich.
Anders und es ist ein bisschen aufwendiger. Also man muss natürlich jetzt ein bisschen Gedankenschmalz erstmal investieren, bevor die Geschichte losgehen kann. Da ist Twitter natürlich relativ easy. Ja? Da gehe ich dann hin und suche nach Herrn Timberlake und all den anderen und bin sofort mittendrin. Das ist hier so ein bisschen aufwendiger aufgebaut, aber muss ja nicht schlecht sein deswegen.
Richtig. Und wie gesagt, wenn du dich auf einer Instanz registrierst und sagst dann, ich will doch einfach woanders sein auf einer Instanz, dann ziehst du dein gesamtes Account einfach mit Eingabe deiner neuen Instanz in deinem alten Profil, schreibst du rein, wo ziehst du denn jetzt hin? Und dann wird alles umgezogen.
Fertig. Welcher Aufwand wäre das, wenn wir jetzt hier eine Gadget-Funk-Instanz ins Leben rufen wollen würden?
Ja gut, du brauchst einen potenten Server auf Linux-Basis und installierst diese Software, logischerweise. Und that's it.
Das heißt, wir haben ein neues Projekt. Wir schauen uns das jetzt mal weiter an und überlegen dann bis Weihnachten, ob wir nicht die Gadget-Funk-Mastodon-Instanz ins Leben rufen wollen.
Dazu bräuchten wir definitiv Sponsoren. Definitiv. Weil.
Ja, das schaffen wir doch bis Weihnachten.
Na klar. Hey, was kostet die Welt?
Ja.
Du, mal gucken.
Aber spannend. Aber
grundsätzlich, ja. Grundsätzlich kann jeder eine eigene Instanz. Du könntest übertrieben. Du könntest auf deinem eigenen NAS-Laufwerk eine Mastodon-Instanz installieren, nur für dich.
Und dann kann ich mich mit dem Carsten regelmäßig unterhalten.
Und dann könntest du dich, dann kannst du dich, dann kannst du, was weiß ich, Carstens Imperium.social, das wäre dann deine Instanz.
Föderiertes Imperium,
bitte. Ja, okay. Ja. Und das wär dann deine Instanz und du wärst dann darüber erreichbar, logischerweise. Und andere könnten dich auch anschreiben. So wie du jetzt bei Twitter angeschrieben wirst, bei Facebook, bei deiner E-Mail-Adresse und so weiter. Und ja. Du könntest genauso die föderierte Timeline dann in deiner Instanz lesen. Deine Local-Timeline sähe dann natürlich ein wenig leer aus, weil nur du ja auf deiner Instanz bist.
Da stehen dann nur Sachen drin, die ich auch gerne lese. Von daher...
Eigentlich der Idealfall für, wie nennt sich das, Narzissten, muss man ja immer aufpassen, dass nicht irgendwie das falsche Mikro... Narzissten.
Da hat man vorhin schon mal was, gell? Das R, was in Mastodon nicht ist.
Aber das wär's doch, ne? Bei den Narzissten. Das, wir nennen das einfach Narzissten-Network. Deine Social-Instanz für eine Person. Schreib und lies dich selber.
Ja.
Manche Leute könnten sowas gebrauchen. Fall,
da werde ich mich ganz sicher noch ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Weil ganz ehrlich, also ich habe kein Problem mit Twitter, aber ich bin auf den Twitter-Zug auch nie so aufgesprungen und bin da... überwiegend auch einer von diesen stillen Mitlesern und habe es nie geschafft, mich selber groß aktiv bei Twitter in Position zu bringen. Weiß nicht, ob das hier anders werden wird, aber vielleicht an der Stelle nochmal unsere Handles. Auch wenn ich mich nicht oft proaktiv melde, ich bin der K. Kunert, 2 Ks, UNERT, bei Twitter und bei Mastodon natürlich. Und den Bernd findet ihr unter @rosenkrieger.
Genau.
Also wenn ihr euch mit uns vernetzen, verquicken wollt, auch wenn gerade meine Timeline jetzt nicht sonderlich umfangreich ist, das heißt nicht, dass ich da nicht trotzdem regelmäßig reinschaue. Und wenn ihr einen von uns anschreiben wollen solltet, dann geht das natürlich auf dem Weg auch. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht nochmal unseren Gadgetfunk haben wir natürlich auch bei Twitter. Wie sind wir da? Der Gadgetfunk.
Gell? Genau. Und alle Links natürlich findet ihr immer auf unter gadgetfunk.de. Da findet ihr dann auch nochmal die Twitter-Links und ihr könnt uns Kommentare hinterlassen und Formulare und weil wir ja vorhin das Thema Sicherheit hatten, auch der Gadgetfunk übermittelt natürlich euer Formular per SSL-Verschlüsselung an uns, weil wir da logischerweise auch per HTTPS auf der Webseite unterwegs sind.
Alles rechtekonform. Hatte ich Zeit gekostet.
Ja, aber Ding ist, ich sag's jetzt nicht, das war Zeit.
Nein. Also nein. Schreibt uns an, gebt Feedback. Alles ist gut und wir sind auch beide beim Mastodon jetzt.
Also bevor wir aus unserer heutigen Episode raus.
Ich will gar nicht raus, Bernd.
Ja, ich weiß, es macht jetzt endlich
Sommerferien vorbei. Ich so fertig gemacht.
Und
ich habe gerade so viel Spaß dran, dass es weitergeht. Aber okay, aufgeschoben ist er nicht aufgehoben. Richtig. Was hast du noch auf der Seele?
Du hast mir jetzt meinen Übergang kaputt gemacht. Ich wollte ja, bevor wir rausgleiten.
Was kommt jetzt?
Nein, nichts Schlimmes. Und zwar, jeder von uns hat ja einen Bürostuhl, Gamingstuhl, was auch immer. Und ich habe jetzt letztens von der Firma Snakebite einen zur Verfügung gestellt bekommen. Der Stuhl, tipptopp, wunderbar, macht, was er soll. Und den benutze ich jetzt auch gerade. Darum geht es aber nicht. Und zwar geht es darum, dass man fast bei jedem Stuhl, den man kauft, immer diese unsäglichen, blöden Rollen unten dran hat. Also entweder Single oder Doppel, solche Plastik mit vielleicht noch einer Gummiumrandung. Und wenn du deinen Parkettboden oder dein Laminat nicht kaputt schrubbern willst, kaufst du dir unweigerlich irgendwie so eine Schutzmatte, die beschissen ausschaut und immer irgendwie, ja, nicht so passt, wie sie soll.
Ja. Stimmst du mir zu? Und?
Sag ja.
Absolut.
Gut.
Du, ich hab Kinder, ich habe Parkett. Was glaubst du, liegt bei unserem Boden?
Ja, so.
Und weißt du was aber warum die so wichtig sind? Gerade jetzt, wenn es wieder auf Winter zugeht, Steinchen. Meine Fresse. Ein Mini-Stein, der sich verfängt in der Rolle und du kannst eigentlich neu abschleifen. Und darum braucht man die.
Ja. Und ich habe die Schnauze voll gehabt von diesen Rollen, die selbst bei einem neuen Stuhl auf diesem weichen, also wir haben hier so komisches Laminat, ich kann es nicht anders sagen, aber die Räder, selbst wenn sie nagelneu sind, das rollt nicht, wie soll. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das muss doch was geben. Und dann habe ich tatsächlich gegoogelt und bin aus allen Wolken gefallen, weil es gibt logischerweise Ersatzrollen, Originalersatzrollen. Und es gibt, wenn ich es jetzt irgendwie beschreiben müsste, Inline-Skate-Rollen für Büro- und Gamingstühle. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal diese Gummiräder gesehen von einem Inliner.
Es ist ein Hartgummi, gell? Es ist nicht, aber es ist auch nicht extrem hart.
Richtig, sondern das ist so, ist ja. Und
Grundelastizität dabei.
Genau, und die haben natürlich, je nachdem, wie viel Geld du ausgibst, richtig geile Kugellager. Das heißt, die rollen auch, wie sie sollen. Und was ich nicht wusste, ist, dass praktisch fast, es gibt nur zwei Gewindegrößen bei diesen Gestängen, wo du deine Rollen reinschiebst. 11 mm und 10 mm. Das ist praktisch der Standard. Oder die zwei. Wusste ich auch nicht. Hätte ich das nämlich vorher gewusst, dass es sowas gibt, hätte ich mir das schon längst gekauft. Ich habe mir dann so, was habe ich bezahlt? Ich habe bezahlt 29 Euro für so einen Satz von 5er-Set. Und ja, die Fußmatte hat mich 12 Euro gekostet und die Nerven, ja, das, was ich mir hätte sparen können. Auf alle Fälle, ich habe diese von der Firma Xelotex, gibt auch noch andere Firmen, habe ich mir die bei Amazon gekauft. Das Ding kam, ich habe meinen Gaming-Chair umgedreht, habe die alten rausgezogen, die anderen rein. Das ist eine Sache, die dauert weniger als eine Minute. Du hast die Räder ausgetauscht und ich sag dir, das ist wie ein Gleiten auf Wolken. Das ist ein...
Ja, kann ich mir erstens vorstellen.
Absolut geräuschlos. Weil es ist kein Hartplastik mehr und kein Geschrubber mehr, nichts. Man muss nur aufpassen, wenn man das erste Mal anstößt vom Tisch zurück. Die Dinger gleiten wirklich. Es kann vorkommen, dass du dann relativ schnell an der anderen Raumseite an der Wand endest, weil die Dinger rollen wirklich. Und das kann ich nur jedem wirklich als Tipp. Wenn ihr einen schönen Stuhl habt und ihr den mögt, aber ihr immer, nicht richtig rollt oder diese hässlichen Matten loswerden wollt, schaut euch einfach mal den Link in den Shownotes an. Da seht ihr das Teil. Das sind, die ich jetzt habe, kann ich natürlich empfehlen. Es gibt auch noch günstigere. Es gibt, glaube ich, auch sogar noch teurere. Nur die ich jetzt habe, die funktionieren und tun, was sie sollen und tun es richtig geil.
Ja, ich meine, nach oben hin ist doch immer keine Grenze gesetzt. Also das ist doch ganz klar. Aber vielleicht an der Stelle, wir verlinken das definitiv in den Shownotes, aber vielleicht magst du die auch einfach mal bei uns auf den Instagram-Kanal gucken, stellen, weil ich hätte jetzt da sehr gerne ein Bild dazu. Oder finde ich es schon auf deinem
Blog? Du findest es auf meinem Blog, aber ich werde natürlich auch mal unseren Instagram, den habe ich nämlich bislang sehr vernachlässigt, den Gadgetfunk
Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja. Aber ich bin da ja auch nicht so aktiv. Ja,
da poste ich mal was dazu. Und
Bombengeschichte.
Und kann ich nur empfehlen. Und hätte ich das wirklich früher gewusst, dass ich mit ein paar Euro mir die Matte ersparen kann, weil ich habe natürlich zwei Matten gekauft, eine für meine Frau, eine für meinen Platz. Und
ja, natürlich.
Ja,
warte, bis dein Sohn seinen Arbeitsplatz hat, dann hast du drei Matten.
Richtig, und vergiss es. Meine Frau hat jetzt so einen Stuhl von IKEA. IKEA braucht die 10 mm Stifte-Version. Ich habe die 11 mm, ja. Also ich werde ihr jetzt noch einen Satz bestellen, weil, heute hatten wir zum Beispiel Homeoffice. Ja, ich kann mich halt mit meinem Stuhl frei bewegen und easy und sie wollte aufstehen, sich einen Kaffee holen und du hörst nur diesen Stuhl so, scheiß Stuhl, Fußmatte.
Ja.
Lohnt sich. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Schaue ich mir definitiv an. Ich habe hier bei meinen Mädels ein ähnliches Thema. Die haben auch Rollen und auf der Matte. Und ja, und was auch immer witzig ist in dem Zusammenhang, ist die Farbveränderung. Gerade nach jedem weiteren Sommer, ne, da wo die Matte liegt und da wo keine Matte lag und das Parkett dunkelt nach und eben nicht und verkratzt. Und wenn du sagst, wir sind da ab 40 Euro im Spiel, lohnt.
Ja. Ja. Nee, ab 30.
39,
ja, also noch besser. Die ich habe, kosten 29 paar zerquetschte. Natürlich gibt der Hersteller irgendwie so einen Streichpreis an. Normalerweise kosten die Räder 49,99. Natürlich. Aber ist mir eigentlich auch wurscht.
Total.
Ich hätte wahrscheinlich auch die 49 bezahlt, weil ich glaube ja nicht allen Amazon-Reviews, nur da waren es oder sind es halt 210 aktuell und die sind durch die Bank wirklich begeistert, die Leute von dem Teil. Und da habe ich mir gedacht, okay, so viele Faker, da müsstest du schon sehr viele, egal.
So viele Faker.
Ja. Gut. Hast du noch ein Topic für heute?
Ich hätte eine ganze Handvoll Topics, weißt du. Aber ich glaube, da kommen wir heute nicht durch, oder? Da tun wir uns selber keinen Gefallen.
Wir haben heute sehr ausführlich über wenig Themen, aber dafür ausführlich.
Ja.
Aber
ja, weil ich mich auch so angestellt habe bei meinem Lieblingsgadget.
Naja, es aber geht das doch.
Ist ein geiles Thema.
Es geht doch immer um wir sind keine Profi-Podcaster und wollen wir auch gar nicht in diesem Sinne so den Anspruch erheben, sondern es ist ein Gespräch von zwei alten Säcken, die sich über Technik, Gadget und Sachen, die sie aufregen und erregen, unterhalten.
Ja, und die hoffentlich einen Mehrwert bieten dabei. Ne? Ich schaue hier gerade in unsere Notizen, ja, wir haben noch viel, wir haben hier noch zwei, drei Social Media und Multimedia Themen, aber nachdem wir es wirklich schon wieder deutlich über die Stunde sind, vielleicht noch die eine Geschichte oder Frage. Ne? Wir haben jetzt angefangen mit einer Messe, die vorbei ist. Und jetzt können wir vielleicht einen Blick nach vorne werfen auf eine Messe, die wir nehmen übrigens ja am Montagabend auf, die am Freitag offiziell starten wird.
Berlin.
Ja, fahren nach Berlin.
Ist doch in Berlin, oder?
Ja, natürlich, aber jedes Jahr.
Ja, okay.
Die IFA. Wir reden von der IFA. Die internationale Funkausstellung in Berlin. Und bei mir hat sich das jetzt übers Wochenende oder respektive heute final geklärt. Ich werde vor Ort sein, werde ein bisschen arbeiten und viel rumschauen. Und vielleicht auch vor dem Zusammenhang die Frage an alle Hörer, die wir gerade haben. Gibt's was, was euch speziell interessiert? Gibt's was, wo ihr mich vielleicht vorbeischicken wollt? Gibt's irgendwelche Gadgets, Gimmicks, Sachen, die wir vielleicht über unseren Instagram-Kanal mit euch teilen können oder die wir im nächsten in der nächsten Aufnahme besprechen können, für euch, mit euch, über euch. Ihr wisst, wir haben es vorhin schon mal angeteasert, Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, gibt's massig. Also nutzt einen von diesen Kanälen, das kommt ganz sicher an. Und ich werde mich nämlich dann übermorgen, ich habe gesagt, es ist Montagabend, gell? Aber es stimmt gar nicht.
Ja, es ist, ich wollte dich nicht in deinem Flow unterbrechen.
Ja, manchmal tut es not, den Flow. Nein, wir haben natürlich Dienstagabend und ich werde übermorgen nach Berlin fahren und am Freitag dann auf der Messe schon sein. Also wenn es da irgendwas gibt, was interessiert, was von Interesse ist, was wir vielleicht im nächsten Podcast besprechen können, dann gebt uns Tipps und Fragen mit auf den Weg. Oder hast du schon was, Bernd, was du dir ausgeguckt hast?
Also, ich möchte, dass du unbedingt bei AVM vorbeischaust.
Und mich nach Mesh-Netzwerken.
Nein, Quatsch. Nein. Weil da habe ich zwei interessante Produkte in einer Ankündigung gesehen und aber ich habe noch kein Bild davon gesehen. Das ist einmal das neue Fritz-Phone, also weil wir haben hier Fritz-Phones. Mhm. Ich glaube, ich habe ein C4 und ein C5 und jetzt kommt natürlich, oh Wunder, das C6 und das soll irgendwie anders ausschauen und toller, besser, alles neu und so weiter. Und die haben einen neuen fetten Mesh-Repeater. Ich glaube, der heißt entweder AVM Repeater 3000 oder 300. Ich glaube 3000. Der schaut auch wie so ein abhebender kleines Raumschiff aus.
Also das ist jetzt kein Powerline-Repeater?
Nein, das ist so ein ja,
Hardware.
Voll auf WLAN mit zig Mimo-Dingern und also
okay.
Schaut auf alle Fälle interessant aus.
Aber ich suche das Telefon, noch die Halle raus und dann werde ich da, wenn sich es irgendwie ermöglicht, natürlich vorbeigehen und ein paar Bilder machen.
Weil das finde ich schon, also fände ich interessant. Jo, fährst du per Auto, per Zug, per Flieger?
Wie es momentan ausschaut, wahrscheinlich per Auto. Ach du, das geht. Jo. Das ist je nach Verkehr 5 Stunden, 5,5. Dann kann ich mir unseren Podcast nochmal anhören.
Ja, ich kenn die Fahrt. Ja.
Also Berlin ist okay. Ja. Es ist das Faszinierende, finde ich, jedes Jahr wieder aufs Neue, wie groß eigentlich dieses Bayern ist. Man denkt, man ist jetzt auf dem Weg in die Hauptstadt und aber die ersten 3 Stunden bleibt man halt einfach in Bayern und dann ist man.
Du kommst ja nicht raus.
Na, das ist schon groß, das Bayern, gell? Und Richtung Norden hin und dann kommt Nürnberg und dann denkst du, jetzt haben wir es gleich, so ja, Pustekuchen. Bis du da mal in Hof bist und dann die Grenze zu den neuen Bundesländern schaffst, da hast du schon über die Hälfte der Fahrtstrecke nach Berlin hinter dir. Also das ist schon, denke ich mir auch immer wieder.
Der Vorteil ist doch, wenn du dann aus Bayern draußen bist und in die Nähe von Berlin kommst, wenn du dann auf den Panzerplatten Autobahnteil fährst, dann wachst du automatisch auf, wenn du dieses tudum, 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 tudum.
Ja, ich war spätestens auf, wenn ich, was ist das, Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher? Da muss ich auch jedes Mal mir ein Grinsen verkneifen und sagen, nein, ich ziehe ja nicht her. Nein, ins Land der Frühaufsteher mag ich nicht.
Ja. Ach ja. Ach so. Okay. Eva, ich wollte dich jetzt nicht abschneiden. Bist du
alles
bist
gut
du damit? Alles gut.
Alles gut. Ich bin Freitag bis Sonntag da und ja, Anfragen werden gerne angenommen.
Okay. Ich habe aber noch ein wirklich, wirklich letztes Thema. Und zwar muss ich mal wieder den alten Mann ans Fenster holen. Sein Kissen liegt bereit.
Okay.
Es ist ja noch warm. Ich kann das Fenster aufmachen. Und wie kann ich denn das sagen, ohne dass ich unseren Podcast in die Explicit Tag
Also erstmal okay. Mit dem Trinken aufhören.
Ja, also die Headline wäre für den alten Mann alles Faker, ihr und dann denkt Menschen. Euch irgendein Schimpfwort dazu und hängt's an.
Okay.
Und zwar geht es, also das Thema, wir hatten ja jetzt Social Media, Twitter, Mastodon und so weiter. Was mir sowas von auf dem Pelz brennt, sind die ganzen selbstverliebten Heinis und Heininen, die meinen, möglichst viele Followerzahlen sind toll. Das mag für Promis und so weiter vielleicht noch hin und her gehen, aber wenn ich meine eigenen Followerkreise mal so angeschaut habe und wie soll ich das sagen? Ich finde es interessant, dass eigentlich normale Menschen es notwendig haben, sich Fake-Follower zu kaufen oder irgendwie zu beschaffen. Ja, ich finde es einfach Mist.
Punkt. Hast du jetzt einen bestimmten Kanal im Auge oder
Twitter,
Instagram ein, ne? Facebook wahrscheinlich.
Instagram speziell. Also das hieß es halt, da werden Bilder von anderen vielleicht gepostet, aber was ich halt viel schlimmer finde, ist gekaufte Follower. Also ganz eindeutig. Vor allem, du siehst es halt, es gibt ja so Tools, wir packen mal einen Link in die Shownotes, nennt sich, den hast du irgendwo her, glaube ich, hypeauditor.com. Der ist eigentlich ein Bezahlservice, aber ihr könnt eine Person praktisch abfragen und einfach mal analysieren lassen. Und dann sieht man, woraus bestehen die Follower. Und da ist es halt echt grausam, dass man manche Accounts sieht und denkt sich, aha, okay, das erklärt einiges, ne, dass dann irgendwie, ja. Weißt du, schreibt ständig Deutsch, aber auf einmal sind alle Follower aus Usbekistan oder so, und du denkst dir, wow, musste viele Fans dort haben.
Ja, Nahe Osten ist auch, glaube ich, so eine gute Quelle für treue Follower.
Ja, und es gibt halt so ein paar Tools, wenn ihr natürlich auch solche Tools kennt, würden wir uns über Empfehlungen freuen, sei es Twitter, Instagram und so weiter, also wo kann man Follower analysieren, weil für viele ist es ja mittlerweile ein
Geschäftsmodell.
Hätte ich fast das. Doch. Ja, Geschäftsmodell ich finde es einfach ein bisschen traurig. Auch hat mich bei einigen Leuten enttäuscht und ich glaube, ich mache jetzt mein Fenster zu.
Machst du dein Fenster zu? Ja, aber ich denke, aber es hängt schon alles zusammen. Ich glaube auch gerade Instagram mit den Werbeplattformen, die da mittlerweile dazwischen und draufgeschaltet werden. Du kannst nativ natürlich fast nicht mehr wirklich wachsen. Das heißt, also ich habe auch bei mir in meiner Timeline bei Instagram ein paar, ich würde fast sagen Künstler oder Fotografen, die wirklich tolle Dinge produzieren. Und dann bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Likes die im Vergleich bekommen. Und dann, oder wie wenig Follower die in Summe haben. Und dann schaust du dir andere Accounts an, denkst dir so, hui, how comes? Ja. Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit, also für jeden, der sich dafür interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde am einen Eck oder am anderen, ist dann natürlich sehr schnell sehr, sehr hoch. Und ich glaube, bei diesem Hype-Auditor, den du angesprochen hast, da musst du auch gar kein großes Profil anlegen. Ich glaube, mit Profil kriegst du dann eine große Auswertung, aber du kriegst auch schon mal so eine rough Description über
Richtig.
Einen Account für Umme. Die sind auch schon sehr aussagekräftig.
Also was ich halt, weil du das sagst, talentierte Leute, die wenig Follower haben, ist, weil die halt ehrlich unterwegs sind. Und dann gibt's die Faker, die sich eben zu Hilfe nehmen, sich Follower kaufen. Und also ich freue mich über solche Tools wie Hype Auditor und so weiter, weil immer mehr Firmen werden diese Tools auch einsetzen, wenn da jemand daherkommt und sagt, hey, ich bin Mr. Influencer XY. Ja, ich habe so und so viele Follower. Kann ich Produkt XY für kostenlos haben? Ich bewerbe es auch auf Instagram oder.
Das ist, ja, Bernd, ich bin ja in dem Geschäft unterwegs und der Verweis auf den mächtigen Instagram-Account, der fehlt nie. Ja, sehr, sehr häufig dreht sich's vorrangig um andere Kanäle, gerade in dem Umfeld, in dem ich da unterwegs bin, sehr, sehr stark YouTube und ein bisschen was auch mit Twitch. Das sind dann die sogenannten Influencer, die jetzt jeder Kunde haben will dieser Tage. Aber da gibt's keine Anfrage, in der nicht auch ein mehr oder weniger potenter Instagram-Account dahinter steht. Und kürzlich hatte ich eine Anfrage von einem Typen, der wollte dann, also das auch, oh Gott, also die 5 Minuten nehmen wir uns noch, es bin nämlich ich am Fenster gelandet.
Hier ist das Kissen. Nimm das Kissen, es ist bequemer.
Danke. Und siehst du da drüben, der parkt es da schon zum dritten Mal und der gehört da eigentlich hin, der wohnt nämlich hier. Nein, es ist ja totaler Irrsinn, wenn man nennen wir sie Influencer ran will. Gerade der deutschsprachige, aber auch der gesamteuropäische Markt scheint da brutal versaut zu sein. Du, da gibt's Leute, die haben YouTube-Kanäle mit 20.000 Followern, vielleicht 30. Und dann spricht man die an und sagt so, hey, hier, Kooperation, wie schaut's aus, junger Mann? Und ich habe mehr als einmal die Antwort bekommen, grundsätzlich finde ich das schon spannend und ein schönes Produkt, was sie da haben. Aber fragen Sie mal meinen Agenten, der weiß besser, ob ich Zeit habe oder nicht. Und das geht wirklich.
Alter, ich brauche einen Agenten.
Bernd, wir brauchen mehr als einen Agenten. Aber wir sind ja beim Mastodon, vielleicht kommt das dann von alleine. Nein, aber das ist echt total, total irre. Was für, ich will niemandem zu nahe treten, aber Popel-Accounts, da teilweise mir ihre Agenten vermitteln möchten im Gegenzug. Und da komme ich ja her. Einer von denen hat dann richtig Geld aufgerufen für eine, das heißt dann meistens erstmal Kooperation. Und dann gesagt, nein, Meister, ein Geld wird nicht fließen, aber wir können über Hardware reden. Ich würde dir dann ein entsprechendes Produkt zur Verfügung stellen. Und dann hat sich das angeguckt und das ist jetzt kein Low-Budget-Produkt, sondern da reden wir auch von über 200 Euro. Ja, da war der Kommentar, eigentlich geil, hätte ich gerne, würde ich gern vorstellen, aber für den Tarif, das ist ein Instagram-Bild und ein Tweet. Mehr gibt's dafür nicht. Da muss ich dann eben auch sagen, okay, Amigo, vielleicht finde ich ja wen anders, der einen Instagram-Bild davon macht. Es ist total irre. Aber das ist die Landschaft, die dahinter steckt. Und da will ich jetzt auch niemanden von meinen Geschäftskollegen zu nahe treten. Aber da gibt's natürlich dann andere Leute, die auf diesen Bandwagon aufspringen möchten. Und wenn dann ab einer bestimmten Followerzahl bei Instagram, da lohnt dann wirklich der zweite und dritte Blick. Und dann wird sehr, sehr schnell klar, dass ein natürliches Wachsen wirklich bloß bis zu einer bestimmten Größe möglich ist. Und alles, was dann, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil das irreführend ist. Da gibt's auch zu viele unterschiedliche Hintergründe. Aber das ist dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr unseriös. Ja, und da guckst du, schaust dir die Leute an und stellst fest, yo, Usbekistan. Du bist stark in Usbekistan. Stark, gut für dich. Ja, aber lass
jetzt brauchst du nur noch einen Kunden in Usbekistan, dann kannst du einen Deal machen.
Ja, und der dann hättest du ja schon die drei Buchstaben und B, O und T, oder?
Ja, so ungefähr.
Ich brauche keine echten Menschen, mir langt mein digitaler Kosmos. Ja, na, aber ich weiß, ich verstehe dich nur zu gut, Bernd.
So, Kissen wird wieder zur Seite gepackt, Fenster ist zu, können die Falschparker machen, was sie wollen.
Genau. Schön.
Alle Links findet ihr auf gadgetfunk.de, Kommentare unter der Episode, auf Twitter, auf Mastodon, wo immer ihr uns kontaktieren wollt. Ihr findet bestimmt einen Weg und der geht auf alle Fälle immer über gadgetfunk.de.
Vergiss Instagram nicht.
Und, ja, Instagram, haben wir einen Instagram-Link auf unserem gadgetfunk.de?
Spätestens morgen. Der Gadgetfunk richtig. Bei Instagram.
Gut. In diesem Sinne, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao!